Plus Vortragskassette 1022. Arthur Muhl, Zürich, spricht über das Thema Israel in der Endzeit. Gemäß der ihm eigenen Schau beleuchtet Arthur Muhl das Los Israels und der Völker in der Endzeit sowie das tausendjährige Königreich Jesu Christi. Paulus Verlag Karl Geier, Goethestraße 38, 7100 Heilbronn. Zu Beginn seines Vortrags nimmt Arthur Muhl auf das Lied von Karl Geier Bezug, das zu Beginn der Versammlung gesungen wurde, Nummer 240 in Lobgesänge der Gemeinde. Du mahntest, Herr, uns auszuschauen nach klaren Zeichen unserer Zeit, dass wir auf eitlen Wahn nicht bauen und für dein Kommen stehen bereit. So lass uns denn im Lichte stehen, wie's gibt uns dein prophetisch Wort, mit festen Glaubensschritten gehen zu unserem letzten Ziele fort. Du gabst uns selbst ein deutlich Zeichen an deines Volkes Wiederkehr. Da müssen alle Zweifel weichen und aller Antichristen her. Schon zieht dein Volk in großen Scharen nach seiner Heimat Kana an, und viele, die verstocket waren, erkennen dich als Heiland an. Aus heiliger Wurzel strömt das Leben, es treibt und grünt der Feigenbaum. Im Lande, das du ihm gegeben, sucht sich dein Volk den eigenen Raum. Noch warten seiner schwere Zeiten, wenn Jakobs Drangsal bricht herein und die Nationen wütend streiten und hassen, Herr, was irgend dein. Bald ist der Gliederzahl erfüllet und du vollendest deinen Leib. Dann wird der Antichrist enthüllet und dann schmückst herrlich du dein Weib. Es warten sehnlichst alle Frommen aus Israel und aller Welt nach der Verheißung auf dein Kommen. O komm, du wahrer Siegesheld.
Wir alle hatten wohl, währenddem wir dieses Lied von Bruder Karl Geier gesungen haben, den Eindruck, damals, als er dieses Lied zusammenstellte, noch lange nicht die Dinge geschehen war, die heute hinter uns liegen, dass er als wirklicher Prophet vor uns steht. In jedem Satz. Das Stichwort Feigenbaum kommt ja auch vor da drin. Und da möchten wir noch einmal uns sichern, nur mit dem einen Gedanken, dass der gegenwärtige Staat Israel, der ja zu 90-95% vorläufig aus Juden besteht, also aus Israeliten, die nur aus dem Stamme Juda, dann vielleicht noch Benjamin und eben Levi sind, dass es wirklich so ist. Das Gleichnis vom Feigenbaum in drei Evangelien von Jesus als Schlussantwort auf die Frage der Jünger ausgesprochen, hingestellt. Welches ist das Zeichen des Endes dieses Zeitalters und deiner Wiederkunft am Ende dieses Zeitalters? Das, was nun mit dem Feigenbaum, mit diesem Staat Israel, vorerst in der Hauptsache Juden, geschieht vor unseren Augen. Wichtig, was wir jetzt noch festhalten wollen oder uns noch einmal daran erinnern lassen wollen, ist die Tatsache, dass Jesus sagt, wenn dieser Feigenbaum, ja nur ein Zweig davon, nur schon wieder Blätter gewinnt, also nur die äußeren Staatsformen zurückerhält, wieder Blätter gewinnt, ein Zweig des Feigenbaums. Also erst daran ist die für einen Staat Israel notwendigen geografischen, politischen, militärischen Ordnungen und Gegebenheiten werden zu lassen. Und wir wissen alle, zum Beispiel die Grenzen haben sie noch nicht, die sie noch zu gut haben, vor der großen Drangsal. Und andere Dinge mehr, das nach Hesekiel 37 eben der Geist noch nicht in sie als Ganzes gekommen ist. Aber, nun sagt Jesus, wenn nur schon wieder Blätter da sind, ich spreche es deutlich aus, wenn Israel nur schon wieder in den damalig verfluchungswürdigen Zustand zurückkehrt, bitte, weil er nur Blätter hatte damals, wurde er verflucht, dürfen wir also so sagen, ne? Wenn er nur in den damaligen Äußeren, den Formen nach, wieder vorhandenen Zustand zurückkehrt, verfluchungswürdigen Zustand zurückgekehrt ist, dann wisset ihr von selbst, indem ihr das geschehen seht, nur so weit, dass der Sommer das Reich Gottes vor der Tür ist. Und diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist, bis zur Wiederkunft Jesu Christi am Ende des Zeitalters. Also noch einmal, wir sehen da ganz klar. Hast uns geboten, auszuschauen nach klaren Zeichen dieser Zeit. Aus dem Hohen Lied haben wir dann das gehört, wonach Gott sich sehnt und wir alle uns freuen, dass es nicht mehr sehr lange gehen wird, dass es da dann geschehen wird nach Hohelied 2,13, der Feigenbaum rötet seine Feigen. Und was wir in diesem Zusammenhang dieser Verse gelesen haben, dass der Geliebte sie anspricht, mache dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm, denn siehe, der Winter ist vorbei, der Regen ist vorüber, ist dahin, die Blumen erscheinen im Lande, die Zeit des Gesanges ist gekommen, die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande, der Feigenbaum rötet seine Feigen und die Weinstöcke sind in Blüte, geben Duft, mache dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm, meine Taube im Geklüff der Felsen, im Versteck der Felswände, lass deine Gestalt sehen, und so weiter. Das sind nun schon typisch, prophetisch gelesen, die wunderbaren Anfänge im tausendjährigen Reich. Jetzt kommt aber etwas Wichtiges. Anschließend an das Erstgesagte, dass schon vor der großen Drangsal der gegenwärtige Staat Israel noch gewaltige Herrlichkeiten von Gott zugut hat, sodass das, was ich eben gelesen habe und betont habe, genau gesehen in der Vollerfüllung, laufen solche wunderbaren Dinge erst mit Beginn des tausendjährigen Reiches. Aber vor der großen Drangsal gibt Gott seinem gegenwärtigen Volk und Staat Israel anbruchsmäßig fast alles, was sie im tausendjährigen Reich haben werden. Und wenn wir das wissen, und das ist nötig zu wissen, dass wir nicht den Kurzschluss ziehen, ja, auch wir, die wir in dem Zusammenhang, den wir jetzt bezeugt haben, einigermaßen klar sehen dürfen, dass wir nicht den Kurzschluss ziehen, naja, nur also der Staat Israel, wunderbar, der ist da, also die Zeit ist soweit, das Ende des Äons ist gekommen, aber in unserer Blickrichtung für den Staat Israel haben wir die große Drangsal. Und meinen, ja, das geht jetzt so ein wenig auf und ab da in Israel, hin und her, ne? Und dann kommt die große Drangsal. So. Das ist ungefähr die Blickweite aller Gläubigen und auch vieler Verkündiger, die wenigstens so weit stehen auf dem prophetischen Wort. Deshalb schlagen wir einige Stellen auf im Propheten Daniel und sind da an einer vom Herrn Jesus direkt hingewiesenen Stelle in Bezug auf das zentrale Verständnis unserer Jahrzehnte, also des Endes dieses Zeitalters. Denn in Matthäus 24 weist ja Jesus im Augenblick, wo er dann auf die Frage der Jünger im Geiste ans Ende dieses Zeitalters geführt worden ist, in der Antwort an sie, eben sagt er, und dann ist das Ende gekommen, da. Wenn ihr nun am Ende dieses Zeitalters den Gräuel der Verwüstung, von welchem Daniel der Prophet geredet hat, wer das liest, beachte es nämlich was, dass ich die Danielschen Prophezeiungen in ihrer Vollerfüllung zeitlich ans Ende dieses unseres Zeitalters verlebe. Also ist der Prophet Daniel von Jesus genau der, in dessen Scheinwerferlicht die Dinge aufleuchten müssen, die uns nun befähigen, auch weiter klar zu sehen. Wenn wir, ihr wisst ja, dass Daniel 8 in meinem Blickfeld das Gewaltigste ist an dem, was nächstens über die Erde kommen wird, nämlich die militärische Auseinandersetzung zwischen Ost und West. Und in einmaliger Klarheit, und ich habe die Einzelausdrücke, Aussprüche Gottes in diesem 8. Kapitel von Anfang an immer genauer angesehen, immer genauer, und die Dinge stimmen immer genauer, überwältigend. Ich darf denen, die das noch nie gehört haben sollten, die Verse 17 und 19 in Daniel 8 ans Herz legen, zu beachten, dass diese genau mit diesem Wort Jesu übereinstimmen, das Gräuel der Verwüstung oder den verwüstenden Frevel in Daniel 8, Vers 13, da ist davon die Rede, und in 11, 31, Kapitel 11, 31, Gräuel der Verwüstung genannt ist, was Jesus also ans Ende dieses unseres Zeitalters verlebt, in der Vollerfüllung. Und nun in diesem Kapitel selbst, oder dieses Kapitel selbst, bezeugt dreimal, dass das, was hier geschrieben steht, nicht, wie es geschah, in den Tagen Alexanders des Großen, also 2-3 Jahrhunderte vor Jesus Christus, sind alle diese Dinge als Weltereignisse geschehen. Aber es war nur die Vorerfüllung. Wiederum nach dem gewaltigen Worte, das was war in den Tagen Alexanders des Großen jetzt in dem Fall, ist das was sein wird am Ende dieses Zeitalters. Und was dort geschah, ist das was geschehen wird. Nur ist das, fährt Salomo weiter, das Ende einer Sache, die Vollerfüllung übertrifft die Vorerfüllung, und das was war und geschah, immer gewaltig. Was damals auf der alten Weltbühne des alten Erdkreises geschah, ist das, was heute global, wie so mit universal geschehen wird und geschieht. Das ist wichtig, und jetzt lesen wir in Vers 17, Mitte, und er sprach zu mir, merke auf, Menschensohn, denn das Gesicht geht auf die Zeit des Endes. Erste Feststellung. Vers 19, zwei weitere. Und er sprach, siehe, ich will dir kundtun, was in der letzten Zeit des Zornes geschehen wird. Also wann ist die letzte Zeit des Zornes schon hinter uns? Nein. Erst wenn die letzten 7 Zornschalen ausgegossen sind, dann heißt es, dann ist der Zorn Gottes vollendet. Das ist dann erst die letzte Zeit des Zornes geschehen wird. Denn, drittens, es geht auf die bestimmte Zeit des Endes. Und die bestimmte Zeit des Endes, oder das Ende selbst, nach Daniel 12, sind die letzten 3,5 Jahre. Wie lange wird dauern das Ende? Eine Zeit, 2 Zeiten, eine halbe Zeit. Klare Antwort, das ist das Ende. Aber die Zeit des Endes, die läuft heute schon. auf das Ende hin und die bestimmte Zeit des Endes, das sind die letzten 7 Jahre, weil die letzten 7 Jahre dieses Zeitalters sind die schon abgekürzte Zeit. Die werden nicht mehr abgekürzt, aber auch nicht verlängert. Deshalb die festgesetzte, bestimmte Zeit des Endes. Also deutlicher, es sind beinahe 3 Schwurfinger Gottes vor uns, die uns deutlich sagen, wann diese Prophezeiung voll erfüllt wird. Und die Krone dieser 3 Aussagen ist der Mund Jesu, der beachte, was ich sage, dass ich die danielschen Prophezeiungen in ihrer Vollerfüllung ans Ende dieses Zeitalters verlege. Deshalb, ihr begreift mich, wenn ich nicht anders kann für mich, als Daniel 8 für heute hochaktuell zu betrachten. Wir bleiben hier nicht stehen, sondern wollen ja lernen, was das Volk Israel heute, also diese Feigenbaumgeneration, von Gott noch zu gut hat. Und lesen jetzt in Daniel 11, vorerst, ja, schon Daniel 11, Vers 16. Und der, welcher gegen ihn gekommen ist, wird nach seinem Gutdünken handeln, und niemand wird vor ihm bestehen. Das ist der König des Nordens nämlich, der damals im Vorbild erschienene Antiochus Epiphanes, der genau den kommenden Antichristen im Modell und im Schattenriss vordargestellt hat. Und da heißt es, und niemand wird vor ihm bestehen, obwohl er aus ganz kleinen, unscheinbaren Anfängen kommt. Und jetzt, was uns interessiert, und er wird seinen Stand nehmen im Lande der Zierde. Welches ist das Land der Zierde hier? Das Israel. Dieser Ausdruck kommt nun einige Mal vor hier bei Daniel, im Lande der Zierde. Und das interessiert uns nun, oder da, auf dieser Spur kommen wir nun auf die richtige Spur, ans Ziel, an das Ziel, dass wir sehen und verstehen können, was Gott seinem gegenwärtigen Volk und Staat Israel noch zugesagt hat. Dann weiter in Daniel 11, Vers 20, und an seiner Stadt wird einer aufstehen, welcher einen Eintreiber durch die Herrlichkeit des Reiches ziehen lässt. Also wir sehen, nicht nur in Israel, sondern weit herum herrscht das, der Zustand, den Jesus in die Worte kleidet, wie es war in den Tagen Noahs, sie heirateten, verheirateten, sie bauten, sie pflanzten, sie kauften, sie verkauften und so weiter. Gleich wie es war in den Tagen Lots, also wieder diese Dinge. Ja, was heißt das? Alle diese Dinge sind an und für sich in der Ordnung. Essen und Trinken, heiraten, verheiraten, kaufen, verkaufen, pflanzen, bauen. Das sind alles Symptome einer Hochkonjunktur, einer Prosperität, in welcher die Üppigkeit überhand nimmt, nicht? Dann wird aus Essen und Trinken, Fressen und Saufen, Huren und Morden und all das andere, was dann eben in Sodom und Gomorra der Fall war und was in den Tagen Noahs der Fall war, sich einlassen mit dämonischen Mächten und so weiter. In Notzeiten, wie viel wird da gebaut? Was wird gegessen, wenn es nichts gibt? Ne? Getrunken? Merken wir, das will der Herr Jesus sagen. Und hier auch eben, er zieht durch die Herrlichkeit des Reiches. Das ist noch nicht Israel. Das hat er da noch nicht. Dann Vers 24, im gleichen Kapitel. Unversehens wird er in die fettesten Gegend der Landschaft eindringen und tun, was ihm beliebt. Merken wir, wie es jetzt dann, was dann noch kommt. Ich darf ja kurz sagen, nach Daniel 8 kommt es so, dass dann bei der Auseinandersetzung zwischen Ost und West Amerika zur Weltherrschaft kommt. Und dann kommt ein Weltfriedensreich, von dem man sich keine Vorstellung machen kann, so zu verwechseln mit den Zuständen vom tausendjährigen Reich, global, dass falsche Propheten aufstehen können, die es noch gut meinen könnten, dass jetzt das Reich Gottes begonnen habe. Das Volk Israel ist da, ist alles gesegnet, niemand hungert mehr, ist alles geordnet, die Umweltfrage ist gelöst, all das kommt. In dieser so guten, wunderbaren, fetten Zeit, nicht? Wer hat da, solange der Mensch im Fleisch lebt, den größten Vorteil, jetzt alles in seine Krallen zu bekommen? Der schon lebende Antichrist, der versteht das dann ausgezeichnet. Nun, es ist soweit, der Messias ist da, bitteschön, und Gott offenbart sich auch, könnt ihn greifen, wenn ihr wollt, nicht? Und so weiter. Das sind die besten Vorbedingungen. Wenn es einer Menschheit genau so gut geht, wie sie schon lange gern hätte. Ne? Fetteste Gegenden haben wir eben gelesen. Dann Vers 27 Mitte. Aber es wird nicht gelingen, das war damals bei Alexander dem Großen und seinen Nachfolgern, was die geplant haben. Lesen wir, wird ihnen nicht gelingen auszuführen, Begründung, denn das Ende verzieht noch bis zur bestimmten Zeit. Da haben wir es ja gerade, nicht? Dass das, was damals geschah, wohl im Vorbild da war, die Planung von dem, was am Ende der Tage dieses Zeitalters geschehen soll, war bei denen auch schon vorhanden, aber verwehrt auszuführen und noch nicht möglich auszuführen, weil die heute von Gott genehmigten Unheimlichkeiten von Atom, Biologie, Elektronik und wie die schönen Dinge alle heißen, noch nicht da waren. Die müssen alle da sein, bevor das Wort Gottes erfüllt werden kann. Dass alles global geschieht, dass alles in furchtbarer Kürze geschehen kann und dass der Weltraum den Menschen zur Verfügung gestellt wird und dem Satan von der Erde aus. Und weiter, und er wird mit großem Reichtum in sein Land zurückkehren. Bitte. Da, eins ist klar, in diesen Zusammenhängen dieser Zeugnisse befinden wir uns noch vor der großen Drangsal. Doch klar, ganz klar. Dann ist die Rede in den weiteren nächsten Versen, einige Mal, ja gerade noch in Vers 28, und dann, wenn er mit großem Reichtum an seine Stelle, wir sehen viele Brüder, der hat dann seinen Standort vorerst im heutigen Syrien und kontrolliert als amerikanischer Gouverneur den ganzen Norden dieses Weltfriedensreiches. Ist ein Amerikaner, dem Blut nach ein Israelit, dem Standort nach in Syrien, den Norden kontrolliert. So muss alles sein. Und dann heißt es, und jetzt, nachdem ihm all das gelungen ist, wird sein Herz wieder den Heiligen Bund gerichtet sein. Aha. Also was hat Israel noch zu gut vor der großen Drangsal? Einen Heiligen Bund. In Offenbarung 11 finden wir Jerusalem die heilige Stadt. Warum? Weil die beiden Zeugen da sind. Sogar wir sehen Mose und Elia. Also Israel hat noch gewaltiges, wunderbares zu gut. Aber auch nur kurze Zeit. Friedensreich Maximum 7 Jahre und dann die letzten 7 Jahre, die mageren. Und noch weiter, Vers 41, Kapitel 11. Und er wird in das Land der Zierde eindringen. Jetzt sind wir erst soweit. Also, bis der Antichrist sich Jerusalems, der heiligen Stadt, und dem Land der heiligen Zierde bemächtigen kann, ist es immer noch was? Das Land der Zierde und ein heiliger Bund da. Und er wird in das Land der Zierde eindringen. Und das letzte Wort in Vers 45, und er wird sein Palastgezelt aufschlagen zwischen dem Meer und dem Berge der heiligen Zierde. Wir haben jetzt die Summe dieser Zeugnisse beachtet, weil wir jetzt ein Wort in Jeremia 3, 19 aufschlagen und dann darüber nachsinnen, was das uns jetzt sagen könnte. Jeremia 3, 19. Und ich sprach, wie will ich dich stellen unter den Söhnen und dir ein köstliches Land geben, ein Erbteil, das die herrlichste Zierde der Nationen ist? Und ich sprach, ihr werdet mir zurufen, mein Vater, und werdet euch nicht von mir abwenden. Die herrlichste Zierde der Erde, der Länder. Das wird anbruchsmäßig, haben wir gesagt, noch nicht voll sich erfüllend, aber der Anbruch hier ist auch schon heilig, ne? Heiliger Bund, heilige Stadt. Aber dieser Anbruch wird eine Herrlichkeit für den gegenwärtigen Staat Israel bedeuten, von dem kaum einer von Ihnen heute zu träumen wagt. Bevor die große Drangsal kommt. Dann ein weiteres Wort. Hesekiel 20, Vers 6. An jedem Tage erhob ich ihnen meine Hand, dass ich sie aus dem Lande Ägypten führen würde in ein Land, welches ich für sie erspäht hatte, das von Milch und Honig fließt. Die Zierde ist es von allen Ländern. Wann war das? Beim Auszug aus Ägypten? Also, das Land, das Gott dem Volke Israel den Vätern schon verheißen und zugeschworen hatte, war von Anfang an die Zierde aller Länder. Und das darf Israel nächstens wieder erleben. Und zwar eben ganz, in ganz wunderbarer, gewaltiger Weise. Wir schlagen den Propheten Jesaja auf und werfen unsere Blicke fragend in diesem Bereich dorthin, wie weit wird Gott ihnen die Grenzen stecken? Endgültig, noch vor der großen Drangsal. Da ist in Jesaja, wo ist es, 26, Ja, Jesaja 26, die feinen Worte in Vers 12 und 13 und dann Vers 15. Jehova, du wirst uns Frieden geben, denn du hast ja alle unsere Werke für uns vollführt. Ein wunderbares Wort. Und zwar tut er das, wenn es sich um militärische, irdische, fleischerne und blutige Dinge handelt durch Michael. Geografische Angelegenheiten, die wir jetzt beachten. Vers 15. Du hast die Nation vermehrt, Jehova, du hast die Nation vermehrt, das heißt, das wird gewaltig zunehmen, du hast dich verherrlicht, gegenüber wem? Alle Nationen, steht immer wieder geschrieben. An wem? An diesem Staat Israel. Du hast hinausgerückt alle Grenzen des Landes. Jehova, in der Bedrängnis haben sie dich eifrig gesucht. Haben wir das auch schon erlebt? Gerade im letzten Fall. Und wenn Jerusalem belagert sein wird, wer weiß wie bald, dann werden sie in solcher Bedrängnis ihn noch eifriger suchen. Und dann kommen die Dinge, Zug um Zug, Schlag auf Schlag. Denn, was wir jetzt beachten, ist nicht möglich für den gegenwärtigen Staat Israel, für ihn ein- und durchgeführt zu werden, solange es einen kommunistischen Ostblock gibt. Ganz klar. Unmöglich. Unmöglich, was wir jetzt lesen. Im nächsten Kapitel, Vers 12. Und es wird geschehen an jenem Tage, da wird Jehova Getreide ausschlagen von der Strömung des Euphrat bis zum Bache Ägyptens. Und ihr, Söhne Israels, werdet zusammengelesen werden, einer zum anderen.
Zur Fortsetzung die Kassette bitte wenden.
Das heißt doch, zuerst sorgt Gott für genügend Wohnraum, vom Euphrat bis an den Bach Ägyptens, das ist also nicht der Nil und nicht der Suezkanal, etwa in einem Drittel gegen Ägypten zu jener Bach, in der Sinai El-Arisch, ja, Wadi El-Arisch, der Ort am mittelländischen Meer dort, El-Arisch, ja. Wenn da nun von El-Arisch bis an den Euphrat Getreide ausgeschlagen werden soll. Also erstens mal die Grenzen, die sind da bestimmt. Innerhalb dieser Grenzen, wo meistens Steppengebiete oder reine Sandwüsten vorhanden sind, wird Fruchtgefilde sein, heißt doch das. Solche Gebiete für Israel als nahrungsspendende Gebiete umzugestalten, ist das möglich, solange noch Moskau in der gegenwärtigen Haltung zu Israel dasteht? Unmöglich. Unmöglich. Zuerst sorgt Gott für genügend Wohnraum und dann noch für genügend Nahrung. Und erst dann sammelt er alle Söhne Israels. Dann kommen die 10 Stämme auch noch. Ist das sachlich? Ganz klar, ganz wunderbar.
Kommt da hinein noch die Zerstörung Damaskus von Jesaja.
Aha. Ja, und weitere und viele weitere solcher Dinge. Habt ihr gehört, also Zerstörung von Damaskus ist noch vorausgesagt und über Ägypten noch, auch allerhand noch. Das, was wir jetzt gar nicht betrachten wollen. Wir wollen in dem Zusammenhang ein eigenartiges Wort im Propheten Jona herausgreifen, weil ja Jona ein ganz prächtiges Modell und Schattenbild ist für Israel. Sowohl für Christus in einer bestimmten Weise und für das Haus Israel als solches ebenfalls. Prophet Jona. Im Propheten Jona lesen wir im Kapitel 4 nur von Vers 5 an müssen wir lesen. Also ein eigenartiger Prophet, der mit Gott zürnte. Warum? Weil er gegen seine Rechtsempfindung und Gerechtigkeitshaltung es für richtig fand, Gott zu zürnen, weil sein Erbarmen so groß ist. Gibt es sogar noch heute so? Solche Propheten? Ne? Merken Sie es nicht? Jona, da hat es auch viel gebraucht, bis der das gemerkt hat. bis sein Mund verstopft war. Zum Glück spricht das Gott das letzte Wort in dem Zusammenhang und ich sollte mich nicht erbarmen. Jetzt ist Stille, Lande. Wir lesen Vers 5. Und Jona ging aus der Stadt hinaus und setzte sich gegen Osten der Stadt und er machte sich daselbst eine Hütte. Und er saß darunter im Schatten, bis er sähe, was mit der Stadt geschehen würde. Also er konnte nicht warten, bis die Katastrophe kam. Was mit der Stadt geschehen würde. Und Jehova Gott bestellte einen Wunderbaum und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Haupte wäre, um ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich Wunderbaum mit großer Freude. Können wir uns selber vorstellen. Aber Gott bestellte einen Wurm, wann? Schon am folgenden Tag. Beim Aufgang der Morgenröte und dieser stach den Wunderbaum, dass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, bestellte Gott noch einen schwülen Ostwind und die Sonne stach Jona aufs Haupt, dass er ermattet niedersank. Und er begehrte, dass seine Seele stürbe und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen des Wunderbaumes zürnest? Und er sprach, mit Recht zürne ich bis zum Tode. Also das ist eine Nackige, der Dickhalter. Mit Recht zürne ich bis zum Tode. Und Jehova sprach, du erbarmst dich des Wunderbaums, um welchen du dich nicht gemüht, und den du nicht großgezogen hast. Und jetzt kommt das wichtige Wort. Der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Genügt. Wunderbaum für wen gepflanzt? Für Jona, für Israel. Für wie lange Zeit, für wie viele Äonen? Für einen Tag. Höchstens für 1000 Jahre. Merken wir etwas? 1000 Jahre sind vor Gott ein Tag. Aber wenn wir Jesaja 66 noch zu Rate ziehen, Jesaja 66, und dort lesen, von Vers 7 an, ehe sie Wehen hatte, hat sie geboren. Ehe Schmerzen sie ankamen, wurde sie von einem Knaben entbunden. Wer hat solches gehört? Wer hat dergleichen gesehen? Von einem Knaben entbunden, das kann hier wer nicht sein? Das Weib in Offenbarung 12. Denn die hat Wehen. Also hier eine andere Gegebenheit und Zeit. Wer hat solches gehört? Wer hat dergleichen gesehen? Nämlich, kann ein Land an einem Tage zur Welt gebracht oder eine Nation mit einem Mal geboren werden? Wer hat solches gehört und gesehen? Wir. Dieser Staat Israel ist der über Nacht an einem Tag zustande gekommen. Im Lande der Verheißung. Genau so hat sich dieses Wort vor unseren Augen und Ohren, Fernsehen, wenn wir wollen, erfüllt. Und jetzt verstehen wir. Es war in der Nacht vom 14. auf den 15. Mai 48. Da wurde dieses Knäblein, dieser Staat Israel ausgerufen, nicht? Den Nationen gegenüber ist er der erstgeborene Sohn, nicht? Ausgerufen, etabliert und in der gleichen Nacht noch sowohl erstens von der USA sofort anerkannt und zweitens von Moskau auch anerkannt. Zweitens, zweiter Stelle. Und der Gott Israel hat diese Anerkennung von Moskau her notiert. Nimmt sie beim Wort. Jetzt verstehen wir, was wir hier nun erleben in Israel seit 48, unterscheidet sich mit dem, was wir in Deutschland erleben seit 48. Was erlebt man in Deutschland seit 48 auch? Ein Wirtschaftswunder, nicht? Ja, weil der damalige Chef selber am Boden liegend, den Staat Israel eben ausgerufen, sofort finanzierte und unterstützte. Er lebte Deutschland seit 48. Das Wirtschaftswunder. Und Israel erlebte das Landwirtschaftswunder. In jener Nacht war es, da pflanzte Gott diesen Wunderbaum des gegenwärtigen Staates Israel. Vorerst nur für ganz kurze Zeit, für die Zeitspanne, für den Tag, für das Licht dieser Zeitprophetie bis zur großen Drangsal, wo dieser Wunderbaum, wie wir jetzt gehört und gelernt haben, gedeihen prächtig dastehen wird. Wird sich Israel freuen über das, was jetzt dann noch kommt, vor der großen Drangsal, wie Jonah? Aber was geschieht dann? Bestellt der Herr einen Wurm? Wer ist denn der Wurm? Der Wurm ist nur die primitivste Darstellung von dem, was auf dem Bauch kriegt, nicht? Der Schlange. Satan im Antichristen zerstört dann wann? Ja, nach dieser Segenslichtperiode, Tagperiode, diesen Wunderbar. Plötzlich. Was das dann bedeutet für Israel, ist schon bei Jona wieder klar, einfach dargestellt. Aber jetzt ist das, was mit der Zerstörung dieses gegenwärtigen Wunderbaums geschieht durch den Antichristen, ist ja gleichzeitig der Anbruch der letzten Nacht, nicht der letzten Nacht überhaupt, von diesem Zeitalter, sondern Mitternacht, heißt es dann, die Stunde. Mitternacht. Und siehe da, aus jener kommenden Mitternachtstunde der großen Drangsal Israels geschieht was? Da lässt Gott noch einmal einen Wunderbaum erstehen für Israel, nämlich genau einen Tag geht er, 1000 Jahre, und was geschieht am Ende dieses Tages Gottes? Bestellt er wieder einen Wurm? Und was für einen? Bricht die ganze Wunderbaumherrlichkeit wieder zusammen? Wie noch nie. Ein Tag. Nach einem Tag bestellt der Herr einen Wurm, um den Wunderbaum zu stechen, wo? Natürlich in den Wurzeln. Der dort zerfällt aus. Sehen wir, was ist von theologischer Seite nicht schon alles gespottet worden über diesen Wunderbaum? Nicht? Im besten Fall ist es eine Rätselstaude, nicht? Also man will der Bibel immer nachhelfen, nicht? Damit sie einigermaßen glaubwürdig sein könnte, nicht? Anstatt allem zu glauben, was geschrieben steht. Und sind wir dumm genug, heute noch allem zu glauben, was geschrieben steht, dann auf einmal offenbart uns der Geist Gottes solche Zusammenhänge, die dann in mathematischer Präzision uns vollständig überführend vor uns stehen. Wunderbar. Weiterer Zeuge für das, was wir einmal jetzt für diesen Staat Israel kommen sehen dürfen, vor der großen Drangsal. Und dann das Weitere, die Vollerfüllung, dass Israel zum Lande der Zierde wird in einem unvorstellbaren Reichtum und einer Herrlichkeit durch die Gegenwart des verheißenen Messias Jesus Christus als Königin Israel in Jerusalem, geheiligt und beherrscht. In diesen 1000 Jahren ordnet sich Jesus noch einmal unter das Gesetz. Denn in dem Zusammenhang oder in den Zeugnissen des Alten Testamentes, wo die Zustände des 1000-jährigen Reiches geschildert, bezeugt werden, lesen wir an einer Stelle und gleichlautende Zeugnis an verschiedenen Stellen. Und das Gesetz wird ausgehen von Zion. Das ist das Erste. Und das Wort Gottes von Jerusalem, von Evangelium, ist eigenartigerweise in dieser direkten Aussage gar nichts vorhanden. Warum? Im 1000-jährigen Reich herrscht nicht die Gnade, sondern Gerechtigkeit und Gericht sind seines Thrones Grundfeste in Jerusalem. Was bedeutet, dass eine Menschheit endlich das erlebt, Tag für Tag, Stunde um Stunde, wonach sie schon lange immer geschrien haben? Wo ist da die Gerechtigkeit eines Gottes, wenn all diese Bosheit und diese Lüge und diese Finsternismächte und diese Dämonie und das Satanische alles sich breit machen kann? Wo ist da die Gerechtigkeit? Jetzt haben sie es dann. Eine Gerechtigkeit, da kann einer kaum darin eine kleine Weiche falsch stellen und eine kleine falsche Handlung machen und schon lebt er nicht mehr. Normalfall im 1000-jährigen Reich. Morgen für morgen wird eine, wir würden sagen, vom Mittelalter her, eine Bannbulle von Jerusalem ausgehen und jeder, der tags zuvor sich einer kleinsten Sünde, einer kleinsten Gesetzesübertretung schuldig gemacht hat, ist ein Kind des Todes am anderen Morgen. Was sollen wir hierzu sagen? Die Schrift sagt sehr viel dazu. Das hören wir. Wir schlagen den Propheten Micha auf, damit wir das auch gesehen haben. Kapitel 4, Vers 1, und es wird geschehen, am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses Jehovas feststehen, auf dem Gipfel der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und Völker werden zu ihm strömen. Und viele Nationen werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg Jehovas und zum Hause des Gottes Jakobs. Das kommt jetzt dann auch im Vorbild, im Anbruch. Auch das kommt alles. Zum Verwechseln gleich. Und er wird uns, aber Vollerfüllung erst in den 1000 Jahren, und er wird uns belehren aus seinen Wegen, und wir wollen wandeln auf seinen Pfaden. Denn von Zion wird ausgehen das Gesetz und das Wort Jehovas von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Völkern und Recht sprechen mächtige Nationen bis in die Ferne. Und sie werden ihre Schwerter zu Flugmessern schmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht wird Nation wie der Nation das Schwert erheben, und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Alles das kommt jetzt dann. Also im Anbruch. Und sie werden sitzen, ein jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum. Da haben wir Israel und Juda. Auch uns. Und niemand wird sie aufschrecken. Denn der Mund Jehovas, der Heerscharen, hat geredet. Denn alle Völker werden wandeln. Ja, wie und welcherweise? Ein jedes Volk im Namen seines Gottes. Wir aber werden wandeln im Namen Jehovas, unseres Gottes. Wie ist das? Sind wir falsch belehrt worden in der Sonntagsschule oder im Unterricht? Jawohl, wir sind falsch belehrt worden. Da es nun allerdings viele Götter und viele Kyrioi, nicht Herr Muhl und Herr Müller gibt, sondern Kyrioi, himmlische Herren, Fürsten wie ein Michael, der über Israel bestimmt ist, Engelfürsten wie jener, der über Persien und jener über Griechenland bestimmt ist. Das sind die Götter, die unser Gott, der allein wahre Gott, gesetzt hat an himmlischen Majestäten als verantwortliche Chefs über jedes einzelne Volk auf der Erde, wovon das Musterbeispiel in der Mitte steht, Michael für Israel und seine Engel. Also was für Zustände haben wir wieder im tausendjährigen Reich? Nur ist der Unterschied gegenüber jetzt und den gegenwärtigen Engelfürsten der Nationen der, dass die Gegenwärtigen dem Gericht verfallen sind nach Psalm 82, wo Gott ihnen noch einmal sagt, ich habe allerdings gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle, aber ihr habt euer Amt nicht ausgeführt, mir gemäß. Deshalb werdet ihr fallen, seid ihr dem Gericht verfallen. Die werden, müssen also abdanken, werden auf die Seite gesetzt, wie Judas unter den Zwölfen als Einzelner, werden sie gesamthaft, nur einer bleibt, Michael von ihnen, abgesetzt, kommen ins göttliche Gericht und an ihre Stelle setzt Gott im tausendjährigen Reich über jede Nation, die hier gesegnet wird, einen der heiligen Engel, die das Gesetz mit angeordnet haben. Verstehen wir jetzt? Also Gott gibt der gesetzgebenden Behörde heiliger Engel, die er bestellt hat im Altertum, um dann dieses Gesetz durch sie auf Israel zu legen am Berge Sinai. Wir haben ja gehört, was Berg Sinai mit Hagar zu tun hat, nochmal Erinnerung, gell? Diesen Gesetzgebenden, ja, oder Gesetzgebern, gibt er nun im tausendjährigen Reich noch eine letzte Gelegenheit, zu versuchen, ob die Formulierungen ihres Gesetzes nach dem Buchstaben vielleicht unter diesen nun günstigsten Vorbedingungen doch denkbar wären. Eine günstigste Vorbedingung, dass von Menschen doch diese Gesetze gehalten werden könnten, besteht doch darin, dass Satan und seine Engel und die ganze Dämonie und jede Macht der Finsternis ausgeschaltet ist. Erstens. Zweitens herrschen die unvorstellbar idealsten göttlichen sozialen Zustände. Keiner ist krank, keiner hat Schmerzen, Hunger muss keiner leiden, alles ist im Überfluss da. Paradies. Es ist dann die ganze Erde wie Eden der Garten Gottes. Also Gott schenkt seiner Menschheit das, was Adam und Eva, die erste Menschheit, wenn er so sagen wollte, schon einmal hatte. Das, was war bei Adam und Eva, ist das, was sein wird im tausendjährigen Reich, aber jetzt über die ganze Erde. Und was dort geschah, ist das, was hier dann geschehen wird. Was war dann das Ende des Paradieses? Ließ Gott auch den Wurm hinein? Mit Erfolg? Wie ist das Ende mit dem Paradies über die ganze Erde während 1000 Jahren? Lässt er wieder den Wurm hinein? Merken wir, das was war, ist das Modell von dem was sein wird, nur ist das was sein wird immer gewaltiger als das Modell. Das muss ja so sein. Also, ich klage mich jetzt davon zuerst an. Liebe Geschwister, lieber Bruder, mein liebes Herz, sei in Zukunft nicht mehr so faul, so wenig in der Bibel zu lesen von den Dingen, die waren und geschehen sind. Warum? Du möchtest ja so gerne wissen, was kommt. Nicht? Und das offenbart mir der Geist Gottes nur so weit, als ich bereit bin, nachzufragen, was war und was geschah. Die Antwort, wann, wo es geschehen wird, haben wir global, haben wir pauschal. Heute in unseren Jahrzehnten am Ende dieses Zeitalters. Weil das Ende dieses Zeitalters gleichzeitig das Ende der 6 Werktage, die Gott seiner Menschheit vom Fall Adams zugeteilt hat, im Schweiß seines ihrer Angesichts arbeiten zu müssen. Diese 6000 Jahre Menschheitsgeschichte vom Fall Adams an sind ja vor Gott 6 Tage. Und die laufen ums Jahr 2000 ab. Also muss ums Jahr 2000 ein Sabbattag Gottes kommen. Das sind für die Menschen 1000 Jahre. Ich habe kurz jetzt darauf hingewiesen oder einmal einfach ausgesprochen, das Ende dieses unseres bösen Zeitalters, wie die Schrift es nennt, sei gleichzeitig das Ende, das gemeinsame Ende, füge ich jetzt hinzu, von dem, was Gott mit der Menschheit vor 6000 Jahren angefangen hat. Ich repetiere etwas, das ich vielleicht für mich, also was meine Aussprüche jetzt betrifft, vielleicht zum, da sage ich einfach zum x-ten Mal aussprechen. Ich habe es auch in dem Heftchen Biblische Zeitrhythmen schriftlich festgehalten. Aber das können wir uns nicht genug einhämmern lassen. Ist das ein biblischer Ausdruck, einhämmern lassen? So finde ich ihn nicht in der Bibel. Aber so. Bitte? Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, verdrießt mich nicht, macht euch umso gesichter. Jawohl, das ist mal so. Aber noch deutlicher. Mein Wort ist wie ein Hammer. Oh, schön. Haben wir schon den Hammer? Bravo. Und jetzt kommt noch dazu. Ja, worauf schlägt denn ein Hammer? Auf einen Nagel, ne? In der Regel, ne? Und der Hammer, der geführt wird, verfehlt seinen Zweck, wenn er den Nagel nicht auf den Kopf trifft. Ne? Und jetzt steht geschrieben, die Sprüche der Weisen sind wie eingeschlagene Nägel. Ja, was hat das zur Voraussetzung? Dass der Hammer nicht nur einmal geschlagen hat, den bringt kein einziger ein Nagel zum Sitzen mit einem Schlag. Könnten wir uns lange bemühen. Die Sprüche der Weisen sind die eingeschlagenen Nägel. Also erstens, die sitzen nicht. Aber bis sie sitzen, muss der Hammer etliche Mal auf den Kopf treffen. Der erste Mensch, Adam, schreibt Paulus, für mich ist und bleibt jener Adam der erste Mensch. So. Damit beginnt die Menschheitsgeschichte. Dann lesen wir von einem zweiten Menschen, zweiten Adam, das ist der erniedrigte Gottessohn. Und dann lesen wir von einem letzten Adam, das ist des Menschen Sohn, wenn er am Ende der Tage kommt in großer Macht und Herrlichkeit. Und zum Glück ist er dann nicht der Letzte, wie vor 2000 Jahren im Sinne von der Allerverachtetste, so kann er ja auch der Letzte sein, nicht? Sondern dann ist er der Letzte, Mensch, Adam, der dann das letzte Wort spricht. So, also, vor 6000 Jahren lebte der erste Adam. Am Ende dieser 6000 Jahre, da wir hier leben, erscheint der letzte Adam. Das, was er war, ist das, was sein wird. 1000 Jahre nach dem ersten Adam erschien Noah. 1000 Jahre nachher. Und nun sagt Jesus, wie es war in den Tagen Noahs, also wird es sein in den Tagen des Sohnes des Menschen am Ende dieses Zeitalters. Wieder 1000 Jahre später waren die Tage Lots, Abraham, Lot. Nun sagt Jesus wieder, wie es war in den Tagen Lots, also wird es sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. 1000 Jahre nach Abraham und Lot waren David und Salomo da. David stellt Christus dar als den Kriegsmann Gottes, der alle Feinde ringsum zu seinen Füßen legt, zum Schemel seiner Füße legt. Und Salomo stellt Christus dar als der, der nun für Israel das Friedensreich, das Herrlichkeitsreich aufrichtet. Also wird es sein. Jetzt, 1000 Jahre später kam er als zweiter Adam in Niedrigkeit. Und von ihm lesen wir, Apostelgeschichte 1, die ersten Verse, alle die Dinge, die ich sorgfältig untersuchte, schreibt Lukas, was Jesus sowohl angefangen hat zu tun als zu lehren. Was er dort angefangen hat nur zu tun und zu lehren, vollendet er wann? In den Tagen des Sohnes des Menschen. Noch einmal unsere letzten 1000 Jahre später, das Jahr 1000 unserer Zeitrechnung, da wurde der Gedanke durch einen römischen hohen Herrn, also römisch-katholischen hohen Herrn, der Gedanke der Kreuzzüge proklamiert und fasste Wurzel, sodass anschließend die dann stattfanden, zustande kamen. Was war denn der Gedanke der Kreuzzüge von damals? Wir Christenheit damals sind das erkorene neutestamentliche Volk Israel. Die Juden und das alttestamentliche Volk Israel nach dem Fleisch hat von Gott nichts mehr zu erwarten. Also, da wir das neue Israel sind, haben wir die Verheißung, dass das Land der Väter in unseren Besitz kommen muss. So. Das war vor 1000 Jahren. War die Weiche richtig gestellt? Nein. Wer hat sie heute richtig gestellt? Der Gott Israels. Merken wir. Je was vor 6000 war, ist da am Ende dieses Zeitalters. Vor 5000 Jahren, vor 4, vor 3, vor 2, vor 1. Seht ihr? Noch einmal, nicht nur leben wir am Ende dieses unseres Zeitalters, sagen von Jesus bis heute, sondern wir leben in einer Zeit, wo sämtliche göttlichen Anfänge mit der Menschheitsgeschichte ihr gemeinsames Ende finden. Nicht? Jetzt verstehen wir noch besser, dass alles, was da geschah in den 6000 Jahren und war, nicht wenn es so ist, muss ja jetzt in unseren Jahrzehnten gegen das Jahr 2000 alles zusammen global, gleichzeitig, unglaublich rasch, universal seine Erfüllung finden.